SWR Kultur Hörbuch
Xerox, Roman von Fien Feldmann, Folge 10. Es liest Maria Wördemann.
Ein paar Tage später, am x-ten Tag meiner Freistellung, sitzen meine beste Freundin und ich auf einer Bank im Park. Ich muss mit jemandem sprechen, jetzt wo meine Maschine unerreichbar ist. Irgendwie bin ich immer noch nicht dazu gekommen, einen Schraubenzieher zu kaufen, um das Paket zu öffnen. Dabei kann ich gar nicht genau sagen, womit ich meine Zeit verbracht habe. Immerhin habe ich Schritte in die richtige Richtung unternommen, mein Geld eingesteckt, herausgesucht, wo sich der Baumarkt genau befindet. Doch ich habe es noch nicht geschafft, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Was mich unter anderem davon abhält, wie soll ich wissen, welchen Schraubenzieher ich brauche? Ich könnte genau den falschen kaufen, die Unterschiede sind minimal. Und der Baumarkt ist weit weg. Soll ich dann den Bus nehmen? Welcher Bus wäre das? Und wie weiß ich, dass sich nicht irgendein Creep auf der Zweierbank neben mich quetscht, der dann mit gespreizten Beinen dasitzt und sein Knie an meins lehnt, als sei das akzeptabel? Solche Dinge. Die Leute im Park schlendern vorbei, machen alle dasselbe, tragen alle dasselbe, haben alle dieselben Kaffeebecher in der Hand. Und ich kapiere nicht, woher sie diese Informationen beziehen, wie sie kollektiv dazu aufgefordert werden, denselben Regeln zu folgen. Steht das in der Zeitung? Ich habe keine abonniert. Meine beste Freundin kennt sich mit all dem zwar aus, macht aber bewusst nicht mit. Sie betrachtet das alles aus einer gewissen Distanz, raucht eine Zigarette, schaut gelangweilt zu, wie man sich Tiere im Zoo ansieht. Es passiert nichts Unerwartetes. Sie wirft ihre brennende Kippe in einem eleganten Bogen in einen Gulli. Wäre es still, hätte man sie zischen hören können. Doch es ist nicht still. Die Menschen machen alle dasselbe murmelnde Geräusch. Im Gras gegenüber der Bank liegt eine große runde Steinscheibe, eine riesige Münze, in deren Rand in Großbuchstaben Joost van den Vondels Einzeiler gemeißelt wurde: Du, nun. Eigentlich dachte ich immer, ich sähe die Dinge an. Dabei ist es andersherum. Die Dinge sehen mich an. Okay, Herrgott. Als erstes kaufst du dir jetzt mal einen Schraubenzieher. Es ist sicher alles halb so wild. Einfach ein falsch zugestelltes Paket, eine Nachricht von deinem Hausmeister. Ich starre vor mich hin, auf die große Steinscheibe. Ich, nun. Sie zündet sich eine neue Zigarette an, während sie weiterspricht. Jedenfalls inhaliert, denke ich, inhaliert tiefer, dass du, bläst Rauch aus, dich endlich aufraffen solltest. Eigentlich würde ich sie gerne fragen, ob sie glaubt, dass das Paket und der Zettel mit damals zu tun haben. Doch ich weiß genau, dann lacht sie mich aus. Das ist genauso wie mit dem Glauben an Dinge zwischen Himmel und Erde. Es gibt einen Zeitpunkt und einen Ort, um diese Dinge zu besprechen, und es kommt nur ganz selten vor, dass dieser Zeitpunkt jetzt ist und der Ort hier. Außerdem habe ich keine Beweise. Es ist nur ein starkes Gefühl. Und mir ist auch klar, wie blöd das alles klingt. Es ist wie so oft mit tiefen Überzeugungen. Man kann versuchen, sie in Worte zu fassen, doch die sind so gut wie immer völlig unzureichend. Ein junger Mann klettert auf die große Steinmünze mit der Gravur, legt sich darauf. Er holt sein Telefon aus der Tasche, stellt ein Lied auf Lautsprecher und legt das Telefon mit der blechernen Musik neben sein Ohr. Ein Blatt trudelt langsam von der nächsten Eiche zu Boden. Im Sommer, noch in der Zeit vor dem Autobrand, gehen meine beste Freundin und ich in die Stadt. Wir laufen von ihr zu Hause aus. Sie wohnt bei mir um die Ecke, in Richtung Zentrum. Es ist Juli und warm. Wir sehen uns diesen Sommer fast jeden Tag. Niemand aus unserer Klasse fährt in den Urlaub. Einige Kinder von unserer Schule gehen allerdings fast jeden Tag zu irgendeinem Ferienprogramm, dem finanziell geförderten Lieblingsprojekt irgendeines Lokalpolitikers, extra ausgedacht für eine bestimmte Gesellschaftsgruppe. Doch das wissen wir nicht. Wir denken, es ist etwas ganz Normales für jeden. Man kann dort Line Dance machen, Kanu fahren, Hütten bauen und solche Sachen. Sowieso sind wir zu alt für dieses Programm. Wir gehen meistens in die Stadt oder in den Park, ganz selten ins Schwimmbad. Das Schwimmbad ist heute den dritten Tag in Folge geschlossen, weil ein Junge versucht hat, einen anderen Jungen zu ertränken. Uns ist nicht ganz klar, warum dafür das Schwimmbad so lange geschlossen bleiben muss, denn der Junge hat überlebt. Wir nehmen eine neue Route ins Zentrum, aus reiner Langeweile. Erst auf halbem Weg fällt uns auf, dass das ein Fehler war, denn auf dieser Route kommen wir an dem Haus vorbei, in dem Christina wohnt. Es ist zu spät, um unauffällig Kehrt zu machen. Christina ist die beste Freundin von Romy, dem Nachbarsmädchen von schräg gegenüber, der Schwester von Dani. Romy und Christina sind 2 Jahre älter als wir. Bevor sie auf die Gesamtschule ging, war Christina bei uns in der Schule. Sie wurde letzten Sommer verurteilt, weil sie zusammen mit Dave, einem 16-jährigen Jungen aus der Nachbarschaft, dessen Ex festgebunden hatte. Oder zumindest hatte Dave seine Ex, Michonne, festgebunden, ihr seinen Namen in die Brust geritzt, sie mit Benzin übergossen und gedroht, sie anzuzünden. Christina war dabei. Doch ob sie wirklich mitgeholfen hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat sie auch einfach auf der Couch gesessen und ferngesehen, während Dave das alles getan hat. Jedenfalls wurde sie verurteilt. Jetzt ist sie wieder zu Hause. Wir laufen am Haus vorbei, so schnell wir können, und weiter die Straße hinunter. Nachdem ich am Zettel vorbeigegangen bin und meine Wohnung betreten habe, zieht das Paket sofort meinen Blick auf sich. Steht es anders als vorhin? Es kommt mir so vor. Ich will es in Angriff nehmen und gleichzeitig auch wieder nicht. Ich möchte es aufschrauben und ich möchte es zulassen. Ich möchte es ignorieren. Es wäre zu schön, wenn das klappte. Aber es klappt nicht. Im Supermarkt bilde ich mir ein, die Kiste im Regal stehen zu sehen. Auf der Straße laufe ich beinahe dagegen, wie gegen einen Laternenpfahl auf einem schmalen Gehweg. Warum sind Dinge, die für andere Leute leicht sind, für mich so schwer? Ich möchte ein Oblomow sein. Am liebsten blieb ich den ganzen Tag im Bett liegen, mit der Decke über dem Kopf. Über das Paket kann ich zur Not eine Tischdecke legen, damit ich es nicht mehr sehen muss. Aber als Oblomow durchs Leben zu gehen, kann ich mir nicht leisten. Bei Oblomow kamen Hinz und Kunz ans Bett, um ihm auf einem Silbertablett Kaffee zu servieren. Wenn das bei mir bloß auch jemand täte. Meine beste Freundin schafft es immer, sich aufzuraffen. Wie macht sie das? Liegt es in ihrer Natur und liegt es dann in meiner, so untätig zu sein? Früher war ich doch nicht so. Nein, aber niemand ist so, wie er früher war. Am späten Nachmittag gehe ich nochmal raus, zur Billardhalle, in der sie hinterm Tresen steht. Ich muss mal vor die Tür. Zu diesem Schluss sind wir heute Nachmittag gekommen und am naheliegendsten ist, mich in ihre Richtung zu bewegen. In der Billardhalle stehen 18 Pooltische in 2 Reihen von je 9. Über jedem Tisch hängt eine dunkelgrüne Lampe. Daneben hat man eine kleine Tresenecke an die Wand montiert, auf dem die Spieler ihre Biergläser abstellen können. Es sieht aus, als hätte man ein paar Quadratmeter aus 18 identischen Eckkneipen ausgeschnitten und hier ordentlich in einer Reihe aufgestellt. Neben der quadratischen Bar in der Mitte des Raumes steht eine kleine Glaskabine, eine rundum abgeschlossene Bushaltestelle, in der man rauchen darf. Das ist schon lange verboten, doch das ist dem Eigentümer egal. Sobald dort jemand Zigarettenrauch ausbläst, wird die graue Wolke von einer lautlosen Abzugshaube aufgesaugt. Ich sitze am Tresen auf einem Barhocker. Am nächsten Tisch fängt gerade eine Mädchenklicke an zu spielen. Sie sind um die 18, denke ich. Vielleicht sind sie gerade erst zum Studieren in diese Stadt gezogen. Ihre Kindheit haben sie erst vor kurzem hinter sich gelassen. Sie sind noch immer ein Marmorblock. Ein paar Stücke sind abgehackt, abgeschabt, losgemeißelt. Doch es zeichnet sich noch keine scharfe Kontur ab. Sie sind eine Silhouette von dem, was sie einmal werden. Die Freundinnen beherrschen das Spiel und nehmen es ernst. Vielleicht kommen sie jede Woche hierher. Eine legt die Kugeln auf den Tisch, wie es sich gehört. Ein Mädchen stößt mit der weißen Kugel an. Das Dreieck explodiert. Die Freundinnen machen sich gegenseitig Platz, beobachten hochkonzentriert die Partie, brechen manchmal plötzlich in Gelächter aus. Ich sitze zu weit weg, um sie verstehen zu können. Hat jemand einen Witz gemacht? Lachen sie über etwas Subtileres, über das Spiel? Sie sind jung. Es wird noch viel passieren. Sie haben keine Ahnung und ich auch nicht. Wir kaufen Chupa Chups beim Imbiss in der Nähe. Wir gehen in die Stadt. Wir sitzen am Rand des Springbrunnens und versuchen, die Blicke von Männern aufzufangen, während wir sehr langsam an den Lollis lecken. Wenn uns das gelingt, halten wir sie so lange wie möglich. Wenn ein Mann sich dann traut, zu uns herüberzukommen, lachen wir ihn aus. Wir gehen in die Drogerie. Ich stecke mir einen Lidschatten in die Tasche, glänzendes Puder von beige bis dunkelbraun. Meine beste Freundin lässt zwei Mascaras in ihre Tasche gleiten. Die werden wir mit Sicherheit nicht bezahlen. Wessen Idee war es bitte, Mascara so teuer zu machen? Wir essen saure Bärchen und süße Gummipfirsiche direkt aus den Spendern und geben uns keine Mühe, es zu verbergen. Es ist einfach, Make-up und Süßigkeiten zu klauen. Sonnenbrillen im Kaufhaus sind schwieriger. Die haben am rechten Brillenbügel so ein Plastikdings da, das man so unauffällig und leise wie möglich abfummeln muss. Wir sitzen in einem Hauseingang, tragen unsere neuen Sonnenbrillen und rauchen. Das Zigarettenpäckchen habe ich aus der Handtasche meiner Mutter. Wir üben Rauchringe blasen. Wir gehen ins Einkaufszentrum. Nicht wegen der Läden, sondern wegen des Gebäudes. Die Stockwerke sind offen und mit Rolltreppen verbunden. Wenn man sich über das Geländer lehnt, hat man einen guten Überblick, wer so alles hier herumläuft. Man kann endlose Runden drehen, über die weißen, glänzenden Fliesen. Man kann die Rolltreppen hoch und wieder hinunterfahren und schon hat man eine Stunde totgeschlagen. Das Ziel ist es, so lange wie möglich irgendwo anders zu sein als zu Hause. Das Untergeschoss des Einkaufszentrums ist so gut wie leer. Da gibt es bloß einen Ramschladen, aus dem wir das komplette Sortiment schon mal geklaut haben, und einen Laden mit Lederwaren, den nie jemand betritt und in dessen Schaufenster seit Jahr und Tag ein Poster hängt, auf dem Räumungsverkauf steht. Alles wirkt wie ausgestorben, und trotzdem fühlen wir uns beobachtet. Ich trinke mein Bier an der Bar und starre vor mich hin. Ich denke, dass alles irgendwie zusammenhängt. Aber vielleicht ist das genau wie bei diesen Verschwörungstheoretikern. Die glauben auch, dass alles irgendwie zusammenhängt. Ich will mich nicht in meine Paranoia verstricken. Womöglich hat meine beste Freundin recht. Es ist sicher alles halb so wild. Ein verlorenes Paket und eine Nachricht von meinem Hausmeister. Es ist so, wie dieser eine Philosoph sagt. Man sollte nicht immer von einem Kausalzusammenhang ausgehen. Man sieht einen Tunnel von oben. Ein Zug fährt hinein, ein Zug kommt heraus. Das heißt nicht, dass ein Zug durch den Tunnel hindurchgefahren ist. Vielleicht sind es zwei Züge. Der erste hatte mitten im Tunnel eine Panne und ein zweiter, mit dem die Passagiere die Reise fortsetzen konnten, stand im selben Tunnel bereit. Es muss nicht derselbe Zug sein. Dieser Philosoph sagte übrigens auch etwas über eine Billardkugel, wie die gegen eine andere stößt und was das mit Kausalität zu tun hat. Nichts nämlich. Darum geht es. Man sollte Dinge nicht einfach so miteinander in Beziehung setzen. Ein Großteil unseres Wissens ist ungesichert. Dass wir beim Billard eine Verbindung zwischen Ursache und Wirkung sehen, sagt mehr über uns selbst aus als über die Wirklichkeit. Vielleicht versetzt nicht jede Billardkugel eine andere in Bewegung. Die Annahme, dass die Zukunft der Vergangenheit ähnelt, gründet nicht auf Beweisen, sondern leitet sich komplett aus der Gewohnheit ab. Vielleicht bleibt die zweite Kugel einfach liegen. Die Regeln? Kleine Kinder, wirklich kleine Kinder, sind tabu. Denen droht man nicht damit, sie niederzustechen. Und deren unterentwickelten Schädel rammt man auch nicht gegen die Backsteinmauer der Schule. Die lässt man in Ruhe. Die lernen im Ferienprogramm Line Dance. Und wenn sie einem zeigen wollen, was sie gelernt haben, feuert man sie an. Aber gut, das ist den kleinen Kindern vorbehalten, den wirklich kleinen Kindern. Wenn man gleichaltrig ist, wie diese Mädchen und wir, gelten diese Regeln nicht. Hätten wir doch nur ein Solidaritätsgefühl. Wie schön und nobel wäre es, wenn wir uns gegen die Außenwelt zusammenschlössen, die Welt, die nie von sich aus gut zu uns ist. Wenn wir uns vereinigten gegen Väter mit Pfefferspray und Lehrer, die sich zu nah über uns beugen, um zu sehen, was wir geschrieben haben. Aber so funktioniert das nicht. Wir führen weiter unsere Kämpfe auf der Straße und im Klassenzimmer. Wir reißen einander die Haare büschelweise aus, beschimpfen die Mutter der anderen als Hure, kratzen einander mit scharfen Nägeln. Und alles ist ein Wettkampf. Wer zuerst eine Zahnspange bekommt, wer zuerst ihre Tage und wer zuerst vergewaltigt wird. Am Ende des Abends, nach ihrer Schicht, gehen meine beste Freundin und ich zusammen nach Hause. Bei einem Spätkauf holen wir uns 2 Flaschen Wein und ein Päckchen Zigaretten. In meinem Zimmer mache ich nur eine Lampe an. Das Gesicht meiner besten Freundin ist das Einzige, was ich scharf sehe. Oder vielleicht kenne ich es einfach so gut, dass mein Gehirn automatisch die fehlenden Teile ergänzt. Ach, ich finde es einfach extrem nervig, wie du so da sitzt. Ich weiß schon, wir alle hier auf der Erde sind aus Plastik, nur du bist aus Glas. Sie nimmt einen Schluck Wein. Ich meine, es gibt Menschen, die sich mit ihrer Umgebung mitbewegen. Menschen, die etwas tun. Und es gibt Menschen wie dich. Du kannst ruhig darauf warten, dass sich etwas von sich aus verändert, aber das wird schlichtweg nicht passieren. Die Welt wird sich nicht an dich anpassen. Der Vater meiner besten Freundin hat die Familie verlassen, als sie 2 war. Das Familienleben erdrückte ihn. Er ist eine Art Cowboy. Er muss frei sein, freigelassen werden, seinen eigenen Weg gehen. Das ist zumindest die Theorie meiner besten Freundin und ihrer Mutter. Sie wissen nicht genau, warum er weggegangen ist, denn sie haben ihn nie wiedergesehen. Nie mehr? Fragen unschuldige Menschen dann geschockt. Und wenn du heiraten wolltest, würdest du ihn dann zumindest zur Hochzeit einladen? Es ist schon seltsam, wie Männer ihre Familie einfach so im Stich lassen können und dann trotzdem zur Hochzeit eingeladen werden sollen. Langer Rede, kurzer Sinn. Laut Küchenpsychologie anno aktuelle Jahreszahl bestimmen die prägenden Jahre den Rest unseres Lebens. Und im Fall von meiner besten Freundin und mir haben uns diese Jahre verstümmelt. Diese Jahre diktieren schließlich, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten. In Liebesbeziehungen, in der Familie, in Hierarchien und so weiter. Und diese Beziehungen haben in unserem Fall in einer totalen Schieflage begonnen. Muster und Verhaltensweisen aller Art setzen sich unterbewusst in unserem Gehirn fest. An diese falsche Basis passt man sich dann an, und so stützt sich das Bauwerk der eigenen Persönlichkeit auf ein abgesacktes Fundament. Oh, und dann bist du auch noch Fisch? Oh, dann bist du also eine alte Seele, noch vor den Frühlingskindern geboren. Oh, das erklärt einiges.
War das Untergeschoss des Einkaufszentrums doch nicht verlassen? Wo kommen diese Mädchen plötzlich her? Wie kann es sein, dass wir sie nicht haben näher kommen hören? Sie sind zu dritt. Sie wirken um einiges älter, als sie sind. Mir gegenüber steht Christina. Ganz rechts, am weitesten von mir entfernt, steht Dannys Schwester. Rumi tut so, als kenne sie mich nicht. Auf ihre Hilfe können wir nicht zählen. Ich verstehe das schon. Hier kämpft jede für sich. Christinas Augenbrauen sehen tätowiert aus. 2 schwarze Bögen. Gefällt dir etwa mein Gesicht nicht? Ich sage nichts. Hey, Bitch, ich hab dich was gefragt. Sie macht einen Schritt auf mich zu. Ich versuche, mich nicht zu bewegen. Aus dem Augenwinkel sehe ich rechts von mir meine beste Freundin. Ihre Hand gleitet langsam in ihre Jackentasche. Sie weiß genauso gut wie ich, dass Christina und ihre Freundinnen mal einen Jungen mit einer Fahrradkette krankenhausreif geschlagen haben. Sein Gesicht war zerstört, ein Teil seines Gebisses lag auf der Straße und trotzdem wollte er keine Anzeige erstatten. Ich weiß, was in der Jackentasche ist. Manchmal muss man, auch wenn man das eigentlich nicht möchte, alle Grausamkeit mobilisieren, die man in sich trägt.
Als ich aufwache, bin ich verkatert. Es klingelt. Es ist die Klingel an meiner Wohnungstür, nicht die von unten. Diese Klingel benutzt nie jemand. Wer steht vor meiner Tür? Was muss ich tun? Was, wenn tatsächlich ein Mann aus einem Auto auf dem Parkplatz meine Wohnung beobachtet hat, der jetzt im Flur steht und rein will? Würde der klingeln? Hallo? Es ist die Nachbarin von ein paar Wohnungen weiter. In Panik steht sie vor meiner Tür. Sie ist um die 50 und sehr einsam. Sie hat blondiertes Haar mit grauem Haaransatz, ist überdurchschnittlich groß und trägt meist ausgeblichene Sportklamotten. Sie fächert sich Luft in ihr rot angelaufenes Gesicht und schlägt, noch bevor sie mich grüßt, die Hand vor den Mund, als wolle sie etwas sagen, versuche aber es zu unterdrücken. Der graue Flur wirkt ausgestorbener denn je durch den Kontrast mit dieser lebendigen, hibbeligen Person. Ich habe mich ausgesperrt. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Ich bin kurz nach unten zum Briefkasten gegangen und habe dabei die Tür aufgelassen, wie immer. Aber als ich wiederkam, war sie einfach so zu. Wie ärgerlich, sage ich. Dann kommen Sie nicht mehr in Ihre Wohnung? Sie spricht schnell. Nein, und ich habe keinen Ersatzschlüssel und mein Handy liegt drin und mein Portemonnaie. Ach Gott, und ich habe noch dran gerüttelt, aber die ist einfach zu. Ich kann Ihnen mein Telefon leihen, wenn Sie einen Schlüsseldienst anrufen wollen. Wenn es um andere Menschen geht, kann ich mich viel schneller aufraffen, als wenn es um mich selbst geht. Andere Leute Probleme löse ich mit links. Vielleicht kommt das durch meine Erfahrung im Kundendienst. Aber wie kann die Tür einfach so zugefallen sein? Sie sieht mich mit aufgerissenen Augen an, mit dem Blick eines großen Kindes, hilflos. Ich finde, Hilflosigkeit bei Erwachsenen ist ein sehr lästiges Gefühl, wenn nicht sogar das lästigste. Sie erwartet eine Antwort von mir, als könnte ich wirklich wissen, warum ihre Tür einfach so zugefallen ist. Lassen Sie uns doch mal zu Ihrer Wohnung gehen. Dann probieren wir nochmal die Tür aufzukriegen und wenn das nicht klappt, rufen wir den Schlüsseldienst. Die Nachbarin nickt fieberhaft, geht den Flur hinunter, rüttelt verzweifelt am Türknauf. Die Tür gibt nicht nach. Sehen Sie? Einfach zu. Aber, sage ich so vorsichtig wie möglich, Sie wohnen doch in der 268. Jetzt sieht auch sie die Nummer an der Wohnungstür. Einen kurzen Moment ist es still. Ach Gott. Ja. Wir gehen zur nächsten Tür. Die steht sperrangelweit auf. Ach Gott, wie blöd. Da kann man sich ja nur an den Kopf fassen. Die Panik in ihren Augen ist nicht verschwunden, sondern noch gewachsen. Ich versuche, sie zu beruhigen, sage, ach, das kann doch jedem mal passieren. Doch sie hört die Unaufrichtigkeit in meiner Stimme. Sie sieht aus, als hätte sie ein Gespenst gesehen.